Erntedank ist ja schon immer was Besonderes. Und wenn ich mir hier so die Bühne anschaue, alle Achtung, wollen wir uns nicht lieber hier vorne treffen und was Richtiges essen gleich? Ich hätte Lust zu. Sag mal, ihr Kinder, was wäre denn so euer Favorit hier? Was würdet ihr sofort essen wollen? Apfel. Ein Apfel? Da gibt's Äpfel. Sind einige da. Ich glaube, da könnten wir richtig schön zusammen Äpfel essen. Steht jemand auf Kuchen von euch? Ah, genau, die Süßen. Ja, Kuchen, da wäre ich auch sofort dabei. Ich habe vorhin schon Gudrun gefragt, wo der wächst. Bei ihr in der Küche. Ich muss sie mal wieder besuchen. Also ganz leckere Sachen. Der Kürbis, der ist ja auch Hammer hier, ne? Ist der echt? Meine Frau hat diese Woche Kürbissuppe gemacht. Super lecker, aber ich glaube, von dem werden auch richtig viele Leute satt. Ich habe auch was mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Bohnen. Rote Bohnen. Lieber als Äpfel? Magst du die lieber als Äpfel? Wenn ich dir die jetzt zum Essen gebe? Nee? Vielleicht das hier? Wisst ihr, was das ist? Reiskörner, aber noch nicht mal gekocht. Einfach nur in einer Tüte. Ich stelle die mal dazu. Und vielleicht fragt sich ja manch einer, wo wachsen denn jetzt Reiskörner hier bei uns in Deutschland? Was haben die hier zu suchen? Für mich sind sie ein Symbol geworden. Die Dose Bohnen und die Reiskörner. Und so heißt auch meine Predigt heute, Reis und Bohnen. Und am Ende werdet ihr sicherlich wissen, warum das so ist, und vielleicht wird es ja auch für einen von euch oder einige von euch ein Symbol. Wenn ich hier so herschaue, dann sehe ich die Fülle. Dann sehe ich Reichtum, dann sehe ich Leckereien und dann möchte ich Danke sagen und dann freue ich mich darüber, was Gott uns alles schenkt. Und dafür ist Erntedank ja da. Es ist großartig, wie Gott uns versorgt, jeden Tag, das ganze Jahr hindurch. Wir sind reich gesegnet. Aber es gibt auch Menschen, denen geht es anders. Ich las einen Bericht von einem Deutschen, 58 Jahre alt, wohnt in Ostdeutschland, hat nach 4.100 Bewerbungen dann doch endlich einen Job angenommen, wo er 4,22 Euro die Stunde verdient. Als Wachmann. Dafür muss er 50 Kilometer weit fahren mit seinem alten Polo, der 250.000 Kilometer auf dem Buckel hat, und verdient in 12-Stunden-Schichten plus Nachtschichtzuschlag so um die 700, 800 Euro netto im Monat. Er sagt, ich kann mir nicht viel leisten. Zum Glück habe ich eine Frau, die kann mit Geld umgehen. Die kauft mir meine Handschuhe in den einschlägigen Läden für 10 Cent hat sie Handschuhe geschossen. Schnäppchenjägerin. Oder eine Jeans für 1 Euro. Sieht dann nicht so toll aus, aber kleidet. Fürs Essen haben die beiden in einem Monat ungefähr 100 Euro übrig. Denn man hat ja auch noch andere Auslagen von den 700 zu bestreiten. 250 Euro allein für Sprit, um zur Arbeit zu kommen. Die beiden bekommen kein Arbeitslosengeld, weil sie ein Haus haben. Wer mal in Ostdeutschland auf den Dörfern war, weiß, wie die Häuser aussehen und weiß auch, dass die keiner haben will. Verkaufen kannst du vergessen. Dieser Mann ist nur einer von vielen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Kabarettisten Volker Pispers kennt. Toller Kerl. Neulich eine Show von ihm gesehen hier an der Uni. Da sagte er so, es gibt in Deutschland mittlerweile 12 Millionen Menschen im werktätigen Alter, die nicht komplett selbst für ihren Unterhalt sorgen können. Das sind die Arbeitslosen, ja, das sind so ein bisschen mehr als 3 Millionen. Aber dann sind auch die Umschuler dabei und die Leiharbeiter und viele von denen sind dann Aufstocker. Das heißt, die verdienen zwar, aber das reicht nicht, um den Mindestlebenssatz zu haben. So viele Menschen in Deutschland, 12 Millionen. Wahnsinn. Und das ist Deutschland. Wenn ich dann weiter gucke in die Welt, zum Beispiel nach Äthiopien, eins der ärmsten Länder unseres Planeten, ist seit 1991 Demokratische Republik, es wohnen 88 Millionen Menschen dort, also ganz ähnlich viele wie in Deutschland, allerdings kommen da pro Jahr 2 Millionen neue dazu. So viele Kinder gibt es da. In der Hauptstadt Addis Abeba gibt es einen riesigen Müllberg, eine Müllstadt. Und dort leben Kinder auf diesem Müllberg. Sie ernähren sich von den Essensresten im Müll. Lebenserwartung 30 bis 35 Jahre. Die Weltbank sagt, dass es ungefähr 1,3 Milliarden Menschen weltweit gibt, die in extremer, in absoluter Armut leben. Und das heißt, dass sie mit $1,25 pro Tag auskommen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns sein Tagesbudget heute Morgen schon verfrühstückt hat. Mehr als 1 Million Menschen, 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, zumindest nicht ausreichend. Und wenn ich all das höre und sehe und dann auch mit uns vergleiche, dann gibt es so ein beklemmendes Gefühl irgendwie. Das ist doch eine Ungerechtigkeit, oder? Es hat ja auch Auswirkungen. Diese Menschen geraten ganz schnell in so einen Teufelskreis der Armut. Wenn man schlecht ernährt wird, kaum zu essen hat, hat man auch wenig Energie. Man kann sich nicht so gut konzentrieren, ist nicht so leistungsfähig. Man bekommt dadurch natürlich auch viel schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine schlechte Ausbildung, einen schlechten Job. In Deutschland dann weniger Lohn oder eben ist auf Arbeitslosenhilfe angewiesen, Sozialhilfe. Oft leben diese Menschen in beengten Wohnverhältnissen. Und all das führt dazu, dass man sich gesellschaftlich auch am Rand fühlt, dass das Selbstvertrauen sinkt. Manche es dann versuchen, mit Alkohol, mit anderen Drogen oder vielleicht auch mit Gewalt zu kompensieren. Familien brechen auseinander. Ein trauriges Leben. Man kann diesen Kreislauf durchbrechen, wenn man erkennt, dass man selbst für sein Leben verantwortlich ist, dass ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. Ich könnte was ändern. Sagen wir, ja. Und sage ich auch. So gehe ich mit meinem eigenen Leben um. Aber Menschen in diesen Situationen schaffen das ohne Hilfe von außen ganz selten. Ich mute euch heute ein schwer verdaubares Thema zu und vielleicht habt ihr eher was Erbauliches erwartet. Aber ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir dabei auch über unser eigenes Empfinden reflektieren. Ich mache das mal und jeder von euch vielleicht für sich auch. Ich habe selber auch mal in Armut gelebt, auch wenn ich das kaum erinnern kann, weil ich noch viel zu klein dafür war, 2, 3. Mein Vater hat uns damals verlassen, meine Mutter hatte kein Geld, hatte 2 kleine Kinder, noch einen riesen Kredit auch abzuzahlen und kaum Arbeit, hat so Heimarbeit gemacht, meistens in Nachtschicht. Damit wir genug zu essen hatten, gerade so in dieser Zeit des Jahres, sind wir morgens, noch lange bevor die Sonne aufgegangen ist, aufgestanden, losgezogen und haben Pilze gesammelt. Für mich sind das auch ganz tolle Erinnerungen, romantische, verklärte Erinnerungen, weil das auch Abenteuer war. Wir waren im Wald, haben gehamstert, so lange, bis die große Wäschewanne auf dem Handwagen voll war. Dann haben wir unsere Jacken ausgezogen, die Ärmel zusammengebunden oder den Pullover und da noch reingestopft in diesen Behelfsbeutel. Alles, was wir kriegen konnten, haben wir mitgenommen. Und so sind wir dann auf dem Nachhauseweg gewesen, wenn die anderen Leute auf dem Weg zur Arbeit waren. Und ich weiß noch, wie sie immer gefragt haben, wo habt ihr das Zeug gefunden? Boah, meine Mutter sagt dann immer nur im Wald. Man gibt doch seine Jagdgefilde nicht preis. Das Putzen war natürlich dann weniger romantisch, klar. Ich erinnere mich auch daran, dass wir trockenes Brot getoastet, einfach auf der Herdplatte einen Toaster hatten wir nicht, mit Knoblauch gegessen haben. Das ist lange her. Als junger Kerl war ich in Berlin, habe da ein soziales Jahr gemacht, hatte auch kein Geld. Und dann kommt man ja in Großstädten, wie in Hamburg auch, öfter mal an jemandem vorbei, der gerne seine Dose hinhält und was hätte. Innerlich war ich unruhig, zumal ja, soziales Jahr in der Gemeinde, Christ. Man sollte doch eigentlich, Jesus hat es ja so gemacht. Aber ich habe doch selber nichts. Außerdem, die versaufen das ja eh nur. Und wahrscheinlich steht der am Ende des Tages auf, geht um die Ecke und steigt in seinen Mercedes. Solche Geschichten kennt ihr vielleicht auch. Ja? Damit kann man sein Gewissen gut beruhigen. In Hamburg dann als Verdiener begegnen mir die Leute ja auch. Und ab und zu gehe ich mal und frage sie, was braucht ihr denn? Und kauft das dann bei Aldi. Geld kriegen sie von mir nicht. Aber vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und Menschlichkeit und was zu essen. Aber eigentlich geht's mich doch nichts an, oder? Vielleicht sind die wirklich selber schuld an ihrem Elend. Vielleicht wollen sie es ja gar nicht anders. Ich merke, dass ich bei diesem Thema, bei Hunger, bei Armut, Welthunger, Ungerechtigkeit schlicht überfordert bin, hilflos. Was kann ich denn schon bewirken? Alles, was ich mache, ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann vielleicht doch lieber so sein wie diese drei Affen, die kennt ihr bestimmt, ja? Nichts sehen, nichts hören und was war das andere? Nichts sagen. Ja. Die Bibel äußert sich zu dem Thema und nicht zu knapp. Es gibt über 2000 Verse, die sich mit dem Thema Armut beschäftigen. Armut und Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang. Über 2000 Verse. Das heißt, man müsste eigentlich auf jeder Seite der Bibel ein, zwei Verse finden. Im Gesetz, also in den Ordnungen für das neue Land des Volkes Israels, ist die Rede vom Engagement gegen die Armut. 5. Mose 15, Vers 11, ein Vers, lese ich nur schnell. Es wird immer Arme in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, sagt Gott, helft den Menschen großzügig, die in Armut und Not geraten sind. Armenpflege wird sehr hoch bewertet und sie wird öffentlich organisiert. Eigentlich sogar ganz modern organisiert, denn schon in der Bibel finden wir diesen Gedanken des Schuldenerlasses alle 7 Jahre. Ja, wir kennen das vielleicht aus der Privatinsolvenz, wo man auch nach Offenlegung aller Zahlen die Chance hat, nach 7 Jahren die Schulden getilgt zu bekommen. Und in der Bibel geht das noch weiter. Alle 50 Jahre werden die Chancen neu verteilt. Ein Reset. Du hast den Acker verkauft, weil du in eine schwierige Situation gekommen bist, deine Lebensgrundlage weggegeben. Im Erlassjahr bekommst du ihn zurück. Du kannst neu anfangen. Ist doch eine super Idee, oder? Aber scheinbar wurde sie auch damals nicht sehr lange umgesetzt. Die Propheten prangern jedenfalls immer wieder die Missstände im Volk an. Schon damals scheint es diesen Denkfehler gegeben zu haben, der noch heute unter uns Christen weit verbreitet ist. Nämlich, Gott ist für mein Wohlbefinden zuständig, aber die anderen, die gehen mich nichts an. Der Prophet Jesaja im Kapitel 58, und das könnt ihr mal mit aufschlagen, der sagt dazu knallharte Töne. Jesaja 58, ab Vers 1. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Der Prophet Jesaja wäscht den Leuten hier mal so richtig den Kopf. Im Auftrag Gottes. Was jammert ihr rum, dass Gott nicht auf euch hört? Glaubt ihr wirklich, mit frommem religiösen Getue könnt ihr ihn beeindrucken? Glaubt ihr wirklich, es reicht zu fasten? Das machen wir ja schon gar nicht mehr, ne? Haben wir gemerkt, reicht nicht. Glaubt ihr wirklich, es reicht, in den Gottesdienst zu gehen? Glaubt ihr wirklich, er lässt sich durch Aktionen bestechen? Gleichzeitig habt ihr doch nur eure eigenen Geschäfte im Kopf. Ihr beutet eure Angestellten aus, ihr streitet, ihr werdet sogar gewalttätig. Gott interessiert etwas ganz anderes. Menschen befreien, Unterdrückung abschaffen, sich um die Armen kümmern. Manchen Christen ist das zu viel. Dafür ist doch der Staat zuständig. Dafür leben wir doch in einem Sozialstaat. Dafür zahlen wir doch unsere Steuern. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir beschränken uns aufs Reden von Gott. Unsere Aufgabe ist es, den Leuten zu sagen, dass es da einen gibt, der sie liebt und der sich um sie kümmert. Ist das so? Nein, das ist falsch, schlicht falsch. Unsere Aufgabe ist es, die zu sein, die sich um andere kümmern. So hat Jesus das vorgemacht. Er setzte sich für die Benachteiligten ein, wo er nur konnte. Das war für ihn keine lästige Pflicht, sondern ein Herzensanliegen. Er hatte nicht nur Mitleid, sondern er hat mitgelitten. Vorbeischauen, wenn jemand anders leidet, das sollte für uns undenkbar sein. Auch Erfolg und Wohlstand auf Kosten anderer passt nicht in Gottes Plan. Wer Gott etwas Gutes tun möchte, der kümmert sich um Menschen. Der sieht sie als Brüder und Schwestern. Denn das ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen Möchtegern-Christen und Echten. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 25, Vers 31. Jesus nennt die Bedürftigen seine Brüder. Und er sagt, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Praktische Hilfe ist die Aufgabe von uns Christen. Und nun? Uns ist klar, gegen Armut muss etwas getan werden und wir sehen ein, dass wir gefragt sind. Aber wie kann das gehen? Das kann uns so schnell überfordern. Und trotzdem soll es uns nicht davon abhalten, anzufangen. Ich weiß, dass manchen hier in der Gemeinde dieses Thema ein echtes Anliegen ist. die sich seit vielen, vielen Jahren ganz aktiv dafür einsetzen, dass Menschen, die weniger haben, versorgt werden. Hier in Hamburg, Suppenküche haben wir heute Morgen angesprochen, oben vor der Orgel beim Lektionsgespräch, aber auch in anderen Ländern. Ihr seid mir ein echtes Vorbild. Toll, dass ihr das macht. Ich habe für mich gemerkt, dass bei diesem Thema in mir ein Prozess im Gang ist, dass mein eigener Blick weiter wird, dass auch die Sehnsucht stärker wird und dass ich Unruhe verspüre. Und ich glaube, diese Unruhe ist wichtig. Ich hatte von meinen Begegnungen mit Armut erzählt, in den Großstädten, hier in Hamburg. Vor 5, 6 Jahren habe ich dann ein Interview mit Bono gehört. Der hat mir gesagt und das auch auf eine weltweite Perspektive gebracht, meine Perspektive erweitert. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir hängen alle aneinander und sind voneinander abhängig. Ich habe gemerkt, dass man durch Tun und Ausprobieren schneller lernen kann als nur durch Reden. Ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben könnt. Ich habe Autofahren aber auch genauso gelernt. Erst machen, hinterher lernen. Und so habe ich mir vorgenommen, in meinem Leben immer mal kleine Akzente zu setzen, die nicht dolle wehtun, aber die mir helfen, dieses Thema auszuprobieren und präsent sein zu lassen. Meine Frau und ich, wir machen das zusammen. Und so hat sie mir, wie lange ist es schon her, also jetzt 1,5 Jahre, ein bisschen länger, hat sie mir zu Weihnachten ein Kind geschenkt. Ein Patenkind, Limba, lebt in Bolivien bei seiner Oma, mag Autos, hat 7 Geschwister. Ein süßer kleiner Kerl. Und ich entdecke, wie es sich anfühlt, für ein Kind verantwortlich zu sein. Ja, in sehr, sehr, sehr geringen Dosen und mit viel Abstand. Und es war mir, das muss ich sagen, zuerst lästig. Meine Frau wollte das. Aber ich merke, dass es gut tut. Es erinnert mich daran, was unsere Aufgabe ist. Ein anderes Experiment, was für mich so dieses Symbol geworden ist, hat mit Reis und Bohnen zu tun. Letztes Jahr im Winter habe ich mir gedacht, wie lebt eigentlich der Großteil der Menschen auf dieser Welt? 70% der Weltbevölkerung ernähren sich genau von diesen Dingen, von Reis und Bohnen und zwar hauptsächlich. So habe ich mal 5 Tage, ich muss ehrlich sein, nur von Reis und Bohnen gelebt. 5 Tage reichen auch. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ja, am ersten Tag habe ich mir 150 Gramm Reis gekocht und sie schön auf den Tag verteilt, langsam gegessen. Klappt wunderbar, auch mit den Bohnen. Ihr braucht die Gesellschaft anderer nicht fürchten. Geruchsneutral, wenn man gut kaut, geht das alles. Für 5 Tage habe ich 4,5 Euro für Essen ausgegeben. Vielleicht probiert es der eine oder andere von euch mal aus. Es ist nicht teuer. Man muss sich nur darauf einlassen. Und ich glaube, es ist ein richtiger Schritt in Richtung Umdenken. Nur einer von vielen. Ich habe das noch kombiniert. Ich habe ja jede Menge Kostgeld gespart in dieser Woche. Eine ganze Menge. Und das habe ich gleich wieder in Reis investiert. Und zwar als Mikrokredit an einen Reisbauern in Kambodscha. Dafür gibt es Webseiten, kiva.org zum Beispiel. Ganz einfach, gibt es sogar Apps für. Man verleiht 25 Dollar an Menschen, die das brauchen, um ihren Lebensstandard zu sichern, um für ihre Familie zu sorgen. Kann dann nachverfolgen, wie die Raten auch zurückgezahlt werden, hat Teil an dem Projekt dort und ermöglicht es den Menschen, vielleicht so ein Stück diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Ich weiß gar nicht, mittlerweile habe ich 25 Projekte oder so. Viele von denen haben schon alles zurückgezahlt. Aber es macht irgendwie Spaß, auch mit diesen Leuten so gedanklich verbunden zu sein. Und es ist so einfach, so einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten, gegen Armut anzugehen, auch weltweit gegen Armut anzugehen, sogar vom Schreibtisch aus. Kiva hatte ich gesagt, oder einfach sich einsetzen in der Politik für Menschenrechte, für Gerechtigkeit. indem man die Petition zur Umsetzung der Millenniumsziele unterstützt, zum Beispiel. Oder wir als Adventisten, wir haben großartige Möglichkeiten mit ADRA, mit dem AWW, auch innerhalb unseres Landes, für Menschen da zu sein. Wir sammeln ja auch dafür, wir machen das. Nur eine Bitte habe ich. Lasst es auch euer eigenes Anliegen sein, nicht nur einmal im Jahr, wenn ihr die Tüte füllt. Es passiert so schnell, dass wir das an Institutionen abgeben, diese Verantwortung. Auf jeden Fall möchte ich mich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. Ich weiß, dass ich beim Thema Armut gefragt bin, und zwar auch aktiv gefragt bin. Und ich finde es gut, dass Gott bei mir, auch in meinem Kopf, nicht locker lässt. Dass er herausfordert. Ich empfinde das zumindest so. Ich weiß, dass jeder von uns da so seine eigene Geschwindigkeit hat. Und ich bin dankbar dafür. Dankbar, dass Gott uns nicht überfordert. Aber ich wünsche mir, dass uns als Christen die Leidenschaft für Benachteiligte verbindet. Dass wir sie als unsere Brüder und Schwestern wahrnehmen. Dass wir einander unterstützen und erinnern, dass sich auch in unserem Leben etwas ändert. Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich zu informieren über dieses Thema. Denn nur wenn ich Bescheid weiß, kann ich auch etwas unternehmen. Armut, Gerechtigkeit, wie sieht es denn damit aus? Nur so kann sich auch ein Bewusstsein für die Problematik entwickeln. Nur so wissen wir, worum es geht. Und dann? Dann beten. Und überlegen, was ich tun kann. Und dann anfangen. Anfangen und schauen, was daraus entsteht. Zu all dem steht schließlich auch noch Gottes Verheißung aus Jesaja 58, Vers 8. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Ich gehe davon aus, dass dieses eure Geber und Nehmer einschließt. Und ich will sehen, wie auch unsere Wunden, das, woran wir leiden als Gemeinde hier in Deutschland. Ich will sehen, wie das heil wird. Ich will Gottes Herrlichkeit sehen. Ich wünsche uns das. Amen.